Grundlos gute Laune wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung vom Kulturzentrum Tollhaus in Karlsruhe.
Wie geht's dem Lifestyle-Podcaster Tobias Mann heute?
Ach du, super, super.
Warum lügst du denn eigentlich immer? Warum gibt's immer diese krasse Diskrepanz zwischen, wenn wir uns ehrlich in die Augen schauen und beide eine Träne haben und eigentlich kurz vorm Amoklauf sind und dann geht hier das Rotlicht an und dann sehe ich immer einen kurz vor der einsamen Laola-Welle stehenden Tobias Mann.
Naja, es gibt ja Überschneidungen zwischen Ironie und Ehrlichkeit.
Echt?
Ja.
Du machst diesen Unterschied noch.
Ich versuche den bei meinem Gegenüber dann zu platzieren, dass der diesen Unterschied macht.
Nur noch beim
Gegenüber
oder auch selber? Also
wie weit geht der
Selbstbetrug?
Ich mache das selber nicht mehr. Echt? Zwischen Ehrlichkeit und Ironie unterscheide ich persönlich gar nicht mehr.
Hier ist euer akustisches Nahrungsergänzungsmittel für die Erkältungszeit. Grundlos gute Laune. Die Themen heute: Die Grünen leiden an einem akuten Fall von offenem Mercosur. Brauchen sie jetzt dringend eine Aufputschdröge? Außerdem: Die Mittelstandsunion wirft Fragen auf. Braucht es eine Teilzeitpflicht für Vollpfosten? Und hier sind die Kaulitz-Brüder des Kabaretts: Philipp Simon und Tobias Mann.
Ja, vielen Dank an unseren Professor Dr. Schatzebob. Das hat er schön gemacht, oder?
Ich höre bei ihm inzwischen so eine gewisse Aggressivität raus. Also,
die KI hat was gegen uns schon, ne?
Hast du ihn in letzter Zeit mal auf dem Flur gesehen?
Dem geht's blendend.
Ich finde, so langsam klingt er ein bisschen nach Reichsbürger, aber wir lassen das. Wir beobachten das mal wohlwollend, würde ich sagen.
Wir gucken mal, wie die Entwicklung weitergeht, ja.
Mein lieber Tobi. Mhm. Oberhausen ist vorbei. Wie hat's dir gefallen?
Sensationell. Es war ein sensationelles Publikum. Das sage ich wirklich ohne Ironie, ohne Schmuh. Also ich bin beseelt aus Oberhausen weggefahren. Ja. Und
und wenn ich das richtig verstanden, du warst so beseelt, dass du auch nochmal zurückgefahren bist. Ne?
Ja, wir haben noch was vergessen. Das ist auch immer schön. Wenn du so spät nach einer Vorstellung hast abgebaut, setzt dich ins Auto, fährst los, fährst du 20 Minuten und auf einmal kriegst du einen Anruf hier. Übrigens, hier
wart ihr schon auf der A3?
Fast. Also wir waren schon ein Stück weg, sind dann rum. Aber hey, so haben wir Oberhausen nochmal gesehen, das ist ja auch nicht
schlecht. Oberhausen war wirklich wunderschön und man hört es ja auch auf der Aufzeichnung im Podcast. Und all diejenigen, die auch Lust haben, uns mal live zu sehen, die Möglichkeit gibt es dieses Jahr noch ein paar Mal. Und zwar einmal am 5. März sind wir in Bonn im Pantheon, dann sind wir am 5.6. in Krefeld in der KUFA, am 22.9. sind wir in Hamburg im St. Pauli Theater. Und dann der große Jahresabschluss ist am 2.12. in Köln im Gloria. Und Tickets bekommt ihr auf www.grundlosgutelaune.de.
Primaten Ping-Pong. Apropos Oberhausen, was mir aufgefallen ist, als wir rausgefahren sind aus Oberhausen, sind wir über eine Straße gefahren und über dieser Straße hing ein Elefant. Also es war so ein... Also kein echter natürlich, aber es war so eine Skulptur, eine sehr, sehr originalgetreue Skulptur eines Elefanten hing über der Straße und das ist eine Kunstinstallation. Ich habe das dann auch mal nachgeschaut, also was die Bedeutung ist und wenn ich es richtig verstanden habe, soll dieser Elefant, also ein sehr, sehr schweres Tier, das eigentlich ja nicht fliegen kann, das aber jetzt schwebt über dieser Straße, das soll die Leute aus dem Alltag rausholen und diese Unmöglichkeit als angenehme Irritation zeigen. Und das hat mich an dich erinnert.
Jetzt ist für mich die Frage, weil ich dich aus dem Alltag raushole oder weil ich dich an Elefanten erinnere?
Es ist nicht dein Rüssel, sondern es ist eher, weil du mich aus dem Alltag rausholst. Ja.
Ja.
Obwohl wir ja, das ist ja das Irre an diesem Podcast, obwohl wir uns ja mit den Themen des Alltags, also auch mit der alltäglichen politischen Lage auseinandersetzen, empfinde ich es als Privileg, mit dir hier kathartisch an der Verarbeitung dessen, was da draußen so passiert, zu arbeiten.
Warum habe ich das Gefühl, dass ich gleich wieder schwer einen über den Rüssel kriege? Das ist so, doch, wenn du schon wieder so sonntagspredigtmäßig einstartest, dann weiß ich irgendwann.
Das ist mir an dir auch aufgefallen übrigens, ja? Philipp. Du glaubst immer, wenn man dir so ein Bett aus Rosen bereitet, ja, wenn ich dir so ein paar Rosenblätter in unseren, ja, gemeinsamen Flur streue, ja, dann meinst du irgendwie, ich warte hinter der Tür mit der Peitsche. Ja, manchmal ist es wirklich einfach nur das Schaumbad, was ich dir eingelassen habe, in das du dich einfach wohlig zurücklehnen darfst.
Das wird mir hier gerade alles viel zu homoerotisch. Können wir bitte mal über die wirklich wichtigen Themen sprechen? Also bei Schaumbad hattest du mich so ein bisschen. Wenn aber Lavendel.
Bist du so ein Duftbad-Mensch?
Überhaupt nicht. Ich dusche. Ich bin erwachsen. Ich kann noch selbstständig stehen. Es gibt keinen Grund, in die Unfallquelle Nummer 1 Badewanne einzusteigen. Gerade für Menschen.
Also. Naja gut, wir haben so eine Dusche, also so eine Badewanne mit integrierter Dusche. Das ist ja eigentlich das Allergefährlichste, weil du ja nochmal dann diesen Weg über die Kante der Badewanne nehmen musst, wenn du...
Ich wusste gar nicht, dass ihr schon fließend Wasser in Mainz habt.
Siehst du? Und das ist der Unterschied, weißt du? Ich kann davon ausgehen, dass ich gleich wieder eins in die Fresse kriege.
So, das führt heute mit dir irgendwie zu gar nichts. Deswegen kommen wir mal zu Themen. Ja,
also wir waren so ein bisschen im Apothekenumschau, war so das
ja, und ich habe dann kurz noch gedacht, als du mit den Elefanten und so da angefangen hast, dachte ich kurz, da kommt noch ein bisschen was Kulturhistorisches, da kommt noch irgendwas mit Substanz. Aber dann gab es auch irgendwie nur einen blöden Vergleich mit mir. Also es war eigentlich, ich weiß nicht, auf wie viel Karnevalssitzungen du jetzt im Januar schon warst, aber ich habe das Gefühl, so langsam färbt es ab.
Ja, du, wir als Mainzer, wir sind eigentlich ganzjährig auf einer innerlichen Karnevalssitzung. Fasnacht, wie wir übrigens hier bei uns sagen. Karneval, das sagt man ja nur bei euch. Ja, ich identifiziere mich mit meiner Heimatstadt. Ich bin durch und durch
Mainzer. Das ist bei dir Stockholm-Syndrom.
Ja, hier, komm, du hast doch bestimmt noch ein Thema für mich, dass du mir noch jetzt hier gegen die Backe klatschen willst. Ja, und zwar mal,
was wirklich relevant ist.
Jetzt bin ich gespannt.
Die Kaulitz-Brüder übernehmen Wetten, dass?
Ja, weißt du was?
Ja.
Ich kann die ganze Aufregung ehrlich gesagt nicht verstehen. Ich finde,
welche
das
Aufregung?
Ist... Naja gut, es gibt schon Entrüstungsstürme von Menschen, die sagen, das ist nicht mehr mein Wetten, dass, wo ich dann die Gegenfrage stellen würde, wann war es das zuletzt? Und vor allem, das ist ja, eigentlich ist es ein schlauer Schachzug, weil die Kaulitzens, die verkörpern ja eigentlich das, was Gottschalk damals verkörpert hat, als er Wetten, dass übernommen hat. Also wenn du dir anguckst, er hat ja dann immer dann auch diese Klamotten aufgetragen, wo du dachtest, er ist irgendwie in so einen Schrank mit Kostümen gestürzt und kam dann raus und war eben auch so frech, edgy. Das war ja das Ding, also er war ja ein Kontrast zu Frank Elstner.
Und ja, aber mein Wetten, dass war immer das mit Wolfgang Lippert.
Den habe ich ja komplett vergessen. Du hast ja recht, Wolfgang Lippert hat ja mal Wetten, dass moderiert. Wie war denn die Reihenfolge? Es war erst Elstner, der hat's ja erfunden. Ja. Ne? Dann Lippert und dann Gottschalk. Oder war Gottschalk und dann zwischendurch irgendwann Lippert?
Stimmt.
Vielen Dank, dass du... Ich bin doch froh, dass du dein Thema so gut recherchiert hast.
Na, was heißt mein Thema? Ich wollte nur sagen, die Kaulitz-Brüder übernehmen Wetten, dass. Und was ich nicht verstehe, ist, warum... Der ZDF-Himmler
ja,
nicht uns gefragt hat. Entschuldigung,
so,
wir sind Joko und Klaas des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, wenn wir eine Sendung hätten.
Ja, wir sind eigentlich auch sogar noch, da hast du recht, und wir sind eigentlich auch noch näher dran an den Zuschauerinnen und Zuschauern, so vom Alter her. Also man könnte sagen, wir sind die Joko und Klaas der Generation Granu Fink.
Du.
Ja, sind wir eher dran als die Kaulitzens. Ja. Aber das ist ja das, was sie natürlich auch damit forcieren. Sie wollen ja jüngere Zielgruppen vor dieses Lagerfeuer Wetten, dass locken, damit dann dort auf dem First Screen die Sendung zu sehen ist und auf dem Second Screen die ganzen Digital Natives über die Sendung diskutieren.
Ja, ich finde das super. Also ich sag mal, die reden auch nicht unzusammenhängender als Thomas Gottschalk. Und ich würde sagen, so, wenn man Gottschalk die letzten Jahre beobachtet hat, ist bei denen die Stimmung noch ein bisschen besser.
Ja, da hast recht. Das heißt, als Fazit können wir beide ziehen, wir sind im Grunde zufrieden mit der Bestückung von Wetten, dass mit dem neuen Moderatorenteam, sind aber auch ein bisschen angefressen, dass wir beides nicht geworden sind.
Ja, und ich befürchte, dass natürlich dann jetzt auch immer Heidi Klum auf der Bank rumhängt.
Oh, das kann sein, dass die Außenwetten moderiert. 100 pro. Kannst du mir nicht erzählen, dass sie sich das nehmen lässt? Übrigens, ich noch ein Tipp. Es ist ein bisschen aus der Zeit gefallen, weil es schon ein bisschen länger her ist. Aber eigentlich ist Kunst ja zeitlos.
Ja.
Und es gab eine Kunstinstallation. Ich meine, es wäre ProSieben gewesen. Haben wir darüber schon mal gesprochen?
Heidis
Wiesen. Heidi Wiesen. Also die Heidi hat ja im Vorfeld des Oktoberfestes eine Sendung ich meine, es wäre Hofbräuhaus gewesen, mit ProSieben durchgeführt. Und das war wirklich so, ich saß mit offenem Mund da und hab mir angeschaut, was da passiert ist, weil das war eine so unfassbar schlechte Sendung. Und ich glaube, dass Heidi Klums auch gemerkt hat. Du hast dir angemerkt, sie ist mit der Gesamtsituation unzufrieden. Eigentlich alle Menschen, die dort aufgetreten sind, den hast du angesehen. Howard Carpendale stand, ich habe, glaube ich, schon mal drüber erzählt.
Ja, also wir haben genau das Thema mal im, aber ich denke mir, wenn es dir gut, nein, du bist ja jetzt auch in einem Alter, wo man mal anfängt, in Erinnerungen zu schwelgen. Ich will dich da auch nicht rausreißen.
Stimmt.
Wenn es für dich schöne Momente waren, bin ich gerne dabei und begleite dich.
So, und jetzt schlage ich aber wieder den Bogen zu heute. Ja. Und insofern kann das ja eigentlich nur ein Gewinn sein für Wetten, dass, wenn die Außenwette mit diesem heidischen Chaos einhergeht. Also, weil wenn dann einer da mit dem Bagger steht und möchte Schach spielen mit einem, der mit dem Gabelstapler dann die Figuren bedient, dann will ich doch gerne eine Heidi Klum sehen, die noch ein bisschen Chaos reinbringt.
Und vielleicht kann man dann in Wetten, dass direkt auch noch Germany's Next Topmodel mit integrieren. Das quasi zwischen den Wetten auch noch die Models auflaufen. Da hätte man alles, was an Fernsehunterhaltung da ist, am Samstagabend um 20:15 beim ZDF. Und wenn dann im Hintergrund noch Rudi Czerny die aktuellen Kriminalfälle moderiert, dann wäre ich richtig glücklich.
Und wenn dann auf dem Tisch nicht Gummibärchen stehen, sondern Känguruhoden, dann haben wir, also dann ist das die ultimative Fernsehsendung.
Apropos Känguruhoden, wie war deine Vorsorgeuntersuchung?
Zitat.
So, apropos Vorsorge. Wer sich auch mal wieder checken lassen sollten, sind die Grünen im EU-Parlament, denn
du meinst, ob da überhaupt noch Hoden vorhanden sind?
Ja, zumindest, glaube ich, hängt da ein Ei schief und ich vermute, es ist das Rechte, weil die haben letzte Woche zusammen mit den Rechten im Europaparlament abgestimmt und zwar gegen das Mercosur-Abkommen. Das ist eine Freihandelszone, die wirtschaftlich für Europa im Moment sehr interessant ist. Das Ding wird seit 25 Jahren verhandelt. Und bevor wir jetzt darüber reden, möchte ich gerne kurz zur Erinnerung am Anfang einmal hören, was Britta Hasselmann am 20.01. über die Abstimmung mit Rechtsextremisten gesagt hat, die Friedrich Merz damals provoziert hat.
Heute sind zum ersten Mal Mehrheiten gesucht und billigend in Kauf genommen worden, jenseits der demokratischen Mitte. Und das verantwortet niemand anders in diesem Land als Sie, die den Kurs so vorgegeben haben aus CDU und CSU.
Ja, so Hashtag schlecht gealtert.
Ja, das war der moralische Anspruch der Grünen.
Ein richtiger Anspruch. Das muss man dazu sagen. Also der Anspruch an sich ist ein richtiger. Man sollte nur seinen eigenen Worten dann eben auch immer versuchen, Taten folgen zu lassen.
Und jetzt muss man ja zwei Sachen mal sortieren. Das eine ist, warum haben Sie dagegen gestimmt? Da gibt's ja noch einige Punkte. Und der andere Grund oder die andere Frage ist so ein bisschen, war das unter Umständen auch schon absehbar, dass die Abstimmung so enden könnte? Und da gibt es offensichtlich oder gab es offensichtlich ein internes Papier bei den Grünen, denn offensichtlich wusste man auch vorher in Berlin bei den Grünen von der Gefahr. Da wurde nämlich gestern bei Berlin direkt im ZDF aus einem grünen internen Papier zitiert. Und das hören wir mal.
Zufallsmehrheiten mit Rechtsextremen lassen sich allerdings besonders bei fraktionsübergreifenden Anträgen nicht immer vermeiden, besonders wenn es keine abgestimmte Position der proeuropäischen Fraktionen gibt.
Also das war zitiert aus einem Papier
der Grünen. Und das ist doch, schimpf mich doof, aber das ist doch im Prinzip genau die Situation von Merz im Januar 2025. Der doch damals auch gesagt hat, es lässt sich nicht vermeiden.
Ja und nein. Also rein politisch gesehen ist es natürlich ein sehr, sehr ähnlicher Fall. Das Einzige, wo man jetzt, was man den Grünen zugutehalten muss, es war ein anderes Sujet damals. Es ging ja damals ganz konkret um Migration. Insofern war schon absehbar, dass da eben auch eine AfD mitstimmen wird.
Ja, aber entschuldige, aber die Situation ist doch exakt die gleiche. Also das, was Sie in diesem internen Papier beschreiben, ist, naja, also wenn wir quasi für die richtige Sache da stimmen wollen, dann können wir es nicht verhindern, dass es Zufallsergebnisse gibt. Das ist doch genau die Argumentation von Friedrich Merz gewesen.
Ja, ja, ja. Ja, du merkst, ich versuche irgendwie noch so ein bisschen den Grund dafür herauszudestillieren für mich selber, warum die Grünen da so unfassbar plump und ungeschickt agiert haben. Und dumm.
Dann mache ich dir das Leben noch ein bisschen schwerer.
Achtung.
Und wir hören mal den Delegationsleiter der Grünen im Europäischen Parlament, Erik Marquardt, was der dazu sagt.
Im Nachhinein bedauere ich das. Es ist jetzt so, dass wir mit dieser Entscheidung Rechtssicherheit schaffen. Aber man hätte das im Nachhinein anders machen sollen, hätte man vorher gewusst, welches Echo das erzeugt.
Also, und da ja, habe ich jetzt... Aber lass uns also, mal ganz kurz über das Zitat nochmal nachdenken. Weil er sagt natürlich, sie hätten damit... Also das muss man ja auseinandernehmen. Das muss man, glaube ich, auch erklären. Es geht ja darum, das war jetzt ja keine Ablehnung dieses Mercosur-Abkommens, sondern es war ja die Zustimmung dafür, dass das nochmal vom Europäischen Gerichtshof überprüft wird.
Richtig.
Was faktisch bedeutet, dass das Ding erstmal weiter vertagt ist. Es kann wohl irgendwie vorgezogen schon in Kraft treten, aber nicht richtig. So richtig, weil eben richtig. Diese Entscheidung des Gerichts noch abgewartet richtig. Werden muss.
Genau, also aber damit ist sogar noch die Situation genauso wie bei Friedrich Merz. Es gab keine Not, nee, wenn man vorher gewusst hätte.
Ja, du hast recht. Ja.
Dass die Rechtsextremen damit, es gab für die Grünen an der Stelle keine Not, das zu tun. Was ich ja so spannend an dem Zitat von ihm finde, ist, dass er dann auch noch sagt, wenn man vorher gewusst hätte, welches Echo das erzeugt. Also was für ein Echo habt ihr denn erwartet?
Ja, das ist eine ganz blöde Entschuldigung, weil das ist ja so ein Motto, im Grunde war richtig, was wir gemacht haben, aber hätten wir gewusst, wie die Leute reagieren, hätten wir es vielleicht anders gemacht. Das ist ja keine Selbstkritik, sondern ist ja eigentlich so fast eine Selbstbestätigung und wieder ein Vorwurf an die Öffentlichkeit und an die anderen, dass sie das jetzt anprangern. Das ist ein bisschen schlechter Stil und das finde ich ehrlich gesagt, ich meine, bei dem, was ich jetzt sage, kann man uns natürlich wieder vorwerfen, wir wären linksgrün versifft, aber dieser Erik Marquardt ist eigentlich ein guter Mann. Ich habe den schon total gut in Interviews gesehen und dann wundert mich das doch jetzt sehr, dass der
ja,
so...
Ja, aber entschuldige mal, aber das ist mir jetzt also mit der Klarheit, mit der wir hier CDU und andere Parteien quasi bloßstellen oder mit der Klarheit, mit der wir hier über andere Parteien sprechen, müssen wir an der Stelle auch mit aller Klarheit über die Grünen sprechen.
Unbedingt.
Und es ist, da gibt's nichts, er hatte das Richtige im Sinn. Sondern
nein, das habe ich ja nicht gesagt.
Sie haben intern vorher schon gewusst, dass das in die Hose gehen kann. Sie haben selber den Maßstab spätestens im Januar 2025, auch völlig zu Recht, sehr hoch gelegt. Und dann hätte man sowas antizipieren müssen.
Weißt du, der Punkt ist ja, der jetzt ja vielfach gemacht worden ist, dass das notwendig war, dass sie diese Entscheidung so treffen, wie sie getroffen haben. Aber dass das nicht so notwendig gewesen sein kann, siehst du ja an den Reaktionen jetzt. Weil sonst würden sie ja unverrückbar fest da stehen und würden sagen, nein, bei allem, was da jetzt passiert ist, war es richtig, dass wir so entschieden haben. Das wird ja in dieser Klarheit eigentlich von fast niemandem mehr gesagt und am allerwenigsten ja von den Grünen hier in Deutschland, die das ja fast durch die Bank kritisiert haben, was da auf europäischer Ebene passiert ist. Und da muss man einfach den Grünen attestieren, dass sie politisch absolut unfähig agiert haben, weil das so dermaßen mit Ansage war.
Und was sind denn, wo kommen die größten Gegenstimmen in Deutschland für das Mercosur-Abkommen her?
Von den Landwirtschaftsverbänden.
Ja. Richtig.
Ja, klar.
Das sind die Leute, die übrigens kurz vorher noch Robert Habeck zurück auf die Hallig schicken wollten. Ich verstehe diese Geschichte überhaupt nicht. Ich verstehe nicht, warum man ohne Not da eine Mehrheit besorgt hat.
Also, was wir nicht verschweigen sollten, ist über dieses Mercosur-Abkommen, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das rein wirtschaftlich ja gar nicht so furchtbar potent und wichtig. Aber was unbestritten ist in einer Situation, wo ein Donald Trump seine Macht an allen Ecken und Enden ausspielt, ist es natürlich politisch extrem wichtig, dass man als Europa zeigt, wir haben ja auch andere Handelspartner und können auch andere Verbindungen knüpfen. Das heißt also, politisch ist das extrem wichtig gewesen. Und das muss man auch sagen, es gibt ja durchaus auch berechtigte Kritik an diesem Abkommen. Wenn es um arbeitsrechtliche Geschichten geht, wenn es um Umweltstandards geht, wenn gleich da ja auch viel nachgebessert worden ist. Also ganz unbegründet ist die Kritik an diesem Mercosur-Abkommen nicht, aber es wurde ja schon eine Zeit lang verhandelt.
25 Jahre.
Ja.
Und es ist an der Stelle eben vor allen Dingen das Signal an Donald Trump, weil die Rechtssicherheit muss ja sowieso noch hergestellt werden, weil das muss ja alles auch nochmal durch die einzelnen Länder in Europa durch. Die müssen dem ja auch nochmal zustimmen. Also da ist ja...
Du hast recht, das war, glaube ich, total sinnlos, ne? Weil es ja eh nochmal geprüft werden müsste.
Also denen ging es im Wesentlichen um die Feststellung der Rechtssicherheit. Plus die interessante Botschaft wäre ja an der Stelle gewesen, dass man da einen Markt mit, ich glaube, über 700 Millionen Menschen aufmacht. Und so schickt man wieder das Signal raus, naja, die Europäer, die sind untereinander alle verhakt, die kriegen es nie auf die Kette.
Eine Sache gibt es noch zusätzlich anzumerken, es ist ja auch politstrategisch auf noch einer ganz anderen Ebene blöd, weil ich habe gehört, es gibt da in Deutschland Landtagswahlen demnächst, wo die Grünen ja gucken müssen, dass sie auch so ihre Prozentchen zusammenbekommen. Ist ja nicht so, dass die jetzt sehr gesegnet sind mit Zuspruch von Wählerinnen und Wählern gerade im Moment. Ich glaube, dass vor allem der Cem Özdemir nicht ganz so glücklich ist.
Nee, also der hat sich ja wieder mal mit den schönen Worten distanziert. Das hat nichts mit den Grünen in Baden-Württemberg zu tun. Das ist ja sein Standardspruch, den ich übrigens auch unfassbar unglaubwürdig finde. Also was bei den Grünen im Moment innerparteilich passiert, ist wirklich cringe. Also wir haben es ja hier in der Sendung schon mal besprochen, diese permanente Distanzierung vom ehemaligen Bundespolitiker Cem Özdemir zur Bundespolitik der Grünen und jetzt auch wieder, da ist alles Quatsch und da hat nichts mit Baden-Württemberg zu tun, doch es ist deine Partei, es ist dein Laden, das ist immer so zu tun, als ob das nichts mehr mit dir zu tun hätte, halte ich auch gerade als Kernkompetenz für einen potenziellen Ministerpräsidenten als eher schwierig. Das erinnert mich dann vom Vibe eher an einen Kai Wegner, der beim Stromausfall halt Tennis spielen geht.
Ja, und das Tragischste am Ende ist natürlich, dass dieses wichtige, wie ich finde, sehr, sehr wichtige Politikfeld, Umweltpolitik, Klimapolitik, einfach auch sehr brach liegt im Moment. Und da wirklich alle Standards runtergefahren werden, weil die Grünen einfach ihr Game nicht zusammenkriegen.
Und die Grünen hätten natürlich auch bei der ganzen Mercosur-Geschichte auch vorher, vor der Abstimmung, viel stärker in die Öffentlichkeit gehen können, denn das interne Papier gab es ja bereits, und sagen könnten, was sie nicht gut dran finden und dass sie überlegen, dagegen zu stimmen oder was auch immer. Also kommunikativ wirklich schlimm. Und Katharina Dröge, die zusammen mit Britta Hasselmann die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag ist, die war am Sonntag bei Berlin direkt.
Und da hat sie alles klargestellt, oder?
Ja, genau. Die wurde auch nochmal mit ihrer Aussage zu Merz im Januar 2025 konfrontiert. Und ihre Antwort ist, sagen wir mal, interessant.
Da haben Sie in Richtung CDU und Friedrich Merz gesagt, die CDU beteuert ja jetzt Land auf Land ab, dass das keine Zusammenarbeit sei. Aber ich frage mich, wie soll ich Friedrich Merz diese Worte noch glauben? Haben Sie schon bei Friedrich Merz entschuldigt?
Nein, denn das, was im Europaparlament passiert ist, war ein Fehler. Und ich bin froh, dass die Kollegen der Grünen-Fraktion auch genau das so benannt haben. Die Brandmauer ist wahnsinnig wichtig. Es darf keine Zusammenarbeit und keine Normalisierung der Rechtsextremen geben. Und unsere Kollegen wollten das nicht. Und trotzdem ist das passiert. Und deswegen war es richtig, dass sie sich entschuldigt haben. Ich würde mir wünschen, dass es diese Haltung aber auch bei den anderen demokratischen Fraktionen gibt. Auch die konservativen Abgeordneten, 43, haben mitgestimmt. Und der Chef der Konservativen, Manfred Weber, den Sie gerade im Beitrag hatten, der hat sich nicht dazu geäußert, dass es in Zukunft eine Brandmauer in Brüssel gibt, sondern im Gegenteil, er arbeitet ganz aktiv mit den Rechtsextremen zusammen. Und deswegen nach vorne gerichtet. Ich finde, alle demokratischen Parteien müssen sich jetzt an einen Tisch setzen und klar machen, dass das nicht wieder passieren darf. Das wäre unser Angebot.
Oh, also jetzt, warum müssen sich denn die anderen demokratischen Parteien jetzt an den Tisch sitzen, wenn ihr es nie auf die Kette kriegt?
Ja, das ist immer ganz schlechter Stil, wenn man sehr schnell auf andere zeigt. Ja, genau.
Aber guck mal, die anderen sind auch schlimm. Und was ich auch noch richtig krass finde an der Aussage ist, unsere Kollegen wollten das nicht und es ist trotzdem passiert. Es gab vorher das grüne interne Paper. Berlin wusste, dass die so abstimmen wollten. Also es war klar, wie sie abstimmen. Und dann kommen sie hinterher um die Ecke und sagen, sie wollten das nicht und es ist trotzdem passiert.
Ja gut, aber da sind wir wieder beim Erik Marquardt, der gesagt hat, hätten sie gewusst, was für ein Echo dann kommt, hätten sie es anders gemacht. Aber das ist eine Scheißbegründung. Ja,
aber also ganz ehrlich, ich hätte mir an dieser Stelle von Grünen wirklich eine andere Form der Kommunikation gewünscht. Also wenn wir jetzt da das Gleiche erleben wie bei den anderen, dann wird's auch wirklich dünne.
Ich frage mich manchmal, ob die keine Berater haben, die denen sagen, hier, wir können jetzt nicht da rausgehen, kommunikativ, und können sagen, hier, die anderen, auf die anderen zeigen, die sind aber auch, die sind genauso schlimm, wenn nicht sogar schlimmer. Guck mal, die machen das die ganze Zeit. Ja, sei besser, tu es eben nicht und vor allem nicht, wenn es so offensichtlich war.
Und vor allen Dingen, wenn sie ansonsten mit einer so klaren Kommunikation durch die Gegend rennen und wirklich immer alles ganz klar, auch im Bundestag, bei den Debatten, beim Namen nennen. Und plötzlich so ein bisschen, die wollten das nicht und trotzdem ist es passiert. Hups, wie konnte das denn sein? Das, was Katharina Dröge da am Sonntag im ZDF gemacht hat, hat die Geschichte im Nachhinein noch mal schlimmer gemacht. Denn sie wird dann noch mal gefragt, warum es denn falsch war, damit abzustimmen.
Was ist eigentlich so falsch daran, inhaltlich begründet für etwas abzustimmen?
Also zunächst einmal sind wir als Grüne dafür, dass dieses Mercosur-Abkommen jetzt kommt. Weil in einer Zeit, in der Donald Trump die internationale Ordnung bricht, braucht Europa Bündnispartner. Und die Mercosur-Staaten sind ein solcher Bündnispartner. Und deswegen war es das falsche Signal am Mittwoch. Und das haben unsere Leute auch bedauert. Und deswegen ist es auch wichtig, dass dieses Abkommen jetzt angewandt wird. Daneben, weil Sie die Frage ja auch gestellt haben, macht es einen Unterschied, mit wem eine Mehrheit zustande kommt. Und Stimmen mit den Rechtsextremen sollten Demokraten nicht in Kauf nehmen. Das erwarte ich von Friedrich Merz. Und unsere eigenen Leute erwarten das auch von sich selbst. Das haben Sie zum Glück noch immer klargestellt.
Ja, es ist immer gut, wenn man Erwartungen an sich selbst hat, die man dann nicht erfüllt.
Genau, aber auch da wieder Merz vorangestellt und vor allen Dingen liefert sie jetzt kein Argument. Es gibt bei ihr, ich habe bisher von ihr noch kein einziges Argument gehört, warum die Grünen im Europäischen Parlament so abgestimmt haben, wie sie abgestimmt haben.
Ja, das ist genau der Punkt. Wüssten sie das und hätten sie gute Gründe dafür, dann kann man die ja anführen. Aber dass da einfach nichts kommt, das zeigt dir... Da ist einfach ein riesiger Fuck-up entstanden und sie können es nicht begründen.
Aber wenn ich das doch vorher weiß und ich gehe als Berufspolitikerin in eine Interviewsendung.
Ja.
Also dann ist mir doch klar, das ist die Frage, die sie stellen werden. Warum habt ihr mit denen abgestimmt? Und da muss ich doch eine Antwort, und da muss ich doch mehr als Antwort haben, als zu sagen, aber Friedrich Merz hat auch gemacht und die Kollegen wissen nicht und wird nie wieder passieren. Hups. Das kann doch keine politische Argumentation sein, dann zu sagen, es war ein Versehen. Also dann fragt man sich ja wirklich, okay, worüber denkt ihr denn ernsthaft nach und ist unter Umständen eure komplette Politik gerade ein Versehen?
Ja, das ist wieder Wasser auf die Mühlen derer, die sagen, dass die Grünen nicht fähig sind, Politik zu betreiben. Und da haben sie in diesem Fall zumindest jetzt mal gezeigt, dass da schon Defizite bestehen, die sie dringend in den Griff kriegen müssen.
So, und offensichtlich wussten die Grünen in Berlin ganz genau Bescheid, was bei der Abstimmung passieren wird. Und da wird es jetzt auch nochmal drauf angesprochen. Und auch da wird die Antwort, ich kann es dir nicht ersparen, nicht besser.
Die Parteispitze in Berlin war offensichtlich vorab gewarnt, konnte sich nicht durchsetzen. Parteilinie ist, was Sie beschreiben, Multilateralismus, starkes Europa. Das ist eine Führungsschwäche, muss die auch Konsequenzen haben.
Also die Entscheidung ist selbstverständlich in Brüssel getroffen worden, weil es trifft das Europäische Parlament, diese Entscheidung. Aber Sie werden sich mit Sicherheit klar sein, dass alle Grünen sich fragen, wie können wir in Zukunft hinkriegen, dass so etwas nie wieder passiert. Das ist die Verantwortung von allen. Und ich finde genau diese Form von Selbstkritik, die unterscheidet uns auch von anderen. Jens Spahn hat sich hier in die Sendung gestellt. Er ist einer der größten Trump-Verharmloser, die CSU und CDU haben. Und es gab kein einziges Wort der Selbstkritik angesichts seiner Politik.
Woche, deswegen dieser Fehler, mit wurde dem Sie auf andere
benannt.
Wieder auf Sie zurückzuziehen.
Nein, wir zeigen ja gar nicht mit dem Finger auf andere, sondern wir sind ja bereit, unsere eigenen Fehler ganz klar zu benennen. Und das haben wir getan. Daraus werden wir lernen. Und die wichtige Antwort ist jetzt, wir sagen ein Bündnis der Gegenmacht, das die Europäische Union schließen muss mit anderen Staaten. Dazu gehören die Mercosur-Staaten, dazu gehört Indien beispielsweise, Kanada, Neuseeland, auch Südafrika. Das wäre jetzt die machtpolitische Antwort. Dafür braucht es einen Bundeskanzler und wir werden genau dazu die Vorschläge machen.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Wir werden genau dazu die Vorschläge. Sie hatte jetzt ausgebreitete Zeit im ZDF am Sonntag zur besten Sendezeit zu erklären. Erstens, warum sie damit abgestimmt haben, warum sie glaubt, dass es ein Fehler war und was ihre Haltung für die Zukunft ist. Nicht eine dieser Fragen hat sie beantwortet und hat auch noch und macht am Anfang auch noch diesen ganz schlechten Move, indem sie dann sagt, diese Entscheidung ist in Brüssel getroffen. Also sie macht das Gleiche wie Cem Özdemir in Baden-Württemberg, der sagt, ich habe nichts mit den die Grünen in Baden-Württemberg haben nichts mit den Grünen in Berlin zu tun. Die Grünen in Berlin sagen, wir haben nichts mit den Grünen im EU-Parlament zu tun.
Also und es ist auch ein bisschen schwierig, wenn jemand sagt, also keiner macht so tolle Selbstkritik wie ich. Das macht wirklich keiner so gut wie wir.
Ja, vor allen Dingen ohne, dass es einmal in der ganzen Sendung zur Aussprache kam, was denn da jetzt die Kritik wäre, außer es war falsch und wir haben uns entschuldigt.
Ja, also wahre Größe ist zu sagen, mea culpa, und dann aber nicht zu sagen, aber die oder du oder der. Das wäre schön gewesen, wenn sie sich das verkniffen hätte.
Es war ein wirklich, ich persönlich finde, katastrophaler Auftritt. Und weißt du, an wen mich dieses ganze Herumlavieren und aus dem Weg gehen und anderen die Schuld geben, erinnert hat?
Wissen Sie, Frau Maurer, dass in den ersten Wochen, Monaten dieser ja noch jungen Koalition nicht alles optimal gelaufen ist? Das ist ja ohne Frage so. Und dass es da Debatten gibt, ist auch normal. Entscheidend ist, dass wir gelernt haben, dass wir Prozesse, Kommunikation, Abläufe verbessert haben, dass wir in der Fraktion, in der Koalition, in der Regierung die Dinge besser machen werden. Wir wollen Deutschland zum Erfolg führen. Und da sind Friedrich Merz und ich uns einig.
Manöverkritik. Philipp, wir haben Post bekommen.
Wow!
Thomas hat uns geschrieben und das ist eine Anmerkung zu unserer Sendung in Oberhausen. Er hat geschrieben, ich habe heute in diesem Internet nach deiner wunderbaren Söder-Hymne gesucht und bin nicht fündig geworden. Und er fragt, wo man die anhören kann.
Ja.
Lieber Thomas, derzeit nur im Rahmen unseres Podcasts in Oberhausen. Bisher habe ich das noch nicht veröffentlicht, vielleicht sollte ich das tun. Aber ja, unter welchem Künstlernamen soll ich das veröffentlichen?
Philipp Simon, und dann schreib bitte auch die GEMA auf den Namen. Aber das Kompliment muss ich dir jetzt wirklich mal machen. Das ist, glaube ich, schon mindestens der zweite Hit, den du in unserer kleinen Show innerhalb kürzester Zeit rausgedonnert hast.
Die Sicherbar, meinst du?
Ja.
Das kann man sich angucken übrigens auf Instagram und Co.
Vielleicht machen wir ein Album noch mit dir.
Das Grundlos Gute Laune, das große Grundlos Gute Laune Album. So wie Ronnys Popshow damals.
Genau. Und du bist dann der Dieter Bohlen und ich bin der Thomas Anders, der nicht singen kann.
Ja, genau. Und dann hat der Michael uns geschrieben, hallo ihr zwei, ich denke darüber nach, mich selbst abzuschieben. Weil wenn ihr zwei recht habt und demnächst schwarz-blau regiert, was dann? Nach Holland auswandern geht ja auch nicht wirklich. Da hat der schlecht Frisierte aus der Geisterbahn ja was zu sagen. Was sagt denn der gut integrierte Holländer dazu? Das geht an dich.
Zum einen, dass der schlecht Frisierte gar nicht mehr so viel zu sagen hat, weil ihm gerade seine eigene Partei und sein eigener Laden so ein bisschen um die Ohren fliegt. Ich grundsätzlich bin gegen Deutsche in den Niederlanden. Ihr treibt da bloß die Preise hoch, nehmt uns die Arbeitsplätze weg. Und ich sag mal, ich war eh immer gegen Schengen. Reicht das?
Das lasse ich jetzt einfach mal an der Stelle so stehen.
Ja, aber es gibt noch eine Sache, über die wir aber auch noch ganz kurz sprechen können. Und zwar, liebe Leute, wir sind übrigens an Artikeln dran. Also weil wir jetzt auch immer wieder Nachrichten bekommen haben, wo gibt's die Becher? Und andere Sachen. Wir sind dran und werden bald Konsumgüter zur Verfügung stellen, denn wir beide, Tobias Mann und Philipp Simon, nehmen uns die Aufforderung von Friedrich Merz zu Herzen. Wir wollen beide deutlich mehr arbeiten. Gerade der Tobi muss aus seiner Lifestyle-Teilzeit mal rauskommen. Und wir wollen mit grundlos guter Laune die deutsche Wirtschaft so richtig nach vorne
bumsen.
Ja, mit meinen Knien und Hüften jetzt nicht mehr, aber
wir wissen, was du meinst.
Von der grundsätzlichen Bewegung geht's in eine ähnliche Richtung.
Ja. Zeit für eine kleine Werbebotschaft in eigener Sache. Grundlos gute Laune ist und bleibt kostenlos. Wer uns aber dennoch unterstützen möchte, kann bei Steady ein Abo abschließen und damit dabei helfen, dass dieser Podcast bis in alle Ewigkeit weiter existiert. Werde grundlos gut gelaunter Unterstützer. Klick auf www.steady.de/ggl. Wir danken euch ganz herzlich. Und jetzt geht's weiter.
Zitat. Philipp, du hast eben schon so ein bisschen angedeutet, worum es heute in meinem Teil gehen soll. Es soll gehen um den Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin, diese faulen Schweine. Das ist ja so ein bisschen der Grundtenor, der durch die politische Welt gerade wabert. Und das ist kein neues Phänomen. Also es wird jetzt gerade wieder diskutiert auf mehreren Ebenen, die wir auch gleich besprechen werden. Aber ich habe ja ein Zitat mitgebracht von unser beider Freund Carsten Linnemann. Carsten, einfach mal machen, Linnemann, der Motivationstrainer der Union, hat im Oktober des Jahres 24 in einem Morgenmagazin gesessen. Ich weiß nicht mehr, welches Morgenmagazin es war. Ich meine, es wäre RTL gewesen oder was. Und da hat er das hier rausgelassen.
Über Steuern das Verfassungsgericht. Runter, Pendlerpauschale sind ja nur 2 Punkte. Wie soll das bezahlt werden?
Ja, wissen Sie, Herr Wilp, wir wachsen nicht mehr. Wir sind Schlusslicht. Wir steigen ab. Hm. In Deutschland gibt es gar keine Leistungsbereitschaft mehr, dass viele Menschen sagen, ich strenge mich an, ich zeige Leistung. Aber insgesamt in der Breite machen wir das nicht. Und deswegen wollen wir gerne Überstundenzuschläge steuerfrei stellen. Wer mehr Arbeit leistet, muss entlastet werden. Wir wollen, dass jeder Rentner, der freiwillig länger arbeiten will, 2000 Euro steuerfrei bekommt. Wir werden das Bürgergeld in der Form abschaffen. Ein gerechtes System. Ich kann Ihnen noch 10 Punkte aufzählen. Und wenn wir das machen, gibt es eine ganz andere Stimmung wieder im Lande, weil dann wird Fleiß wieder belohnt. Die Leute haben doch das Gefühl, ich stehe morgens auf, ich gehe arbeiten. Und das wird gar nicht honoriert. Ja. Im Gegenteil. Und diesen Mentalitätswandel in Deutschland einzuleiten, das wollen wir machen. Und wenn wir das machen, gibt es wieder Wachstum.
Ganz nah dran an den Menschen. Das ist heute das dominierende Thema für mich, wie nah dran an den Menschen die Union ist.
Und vor allen Dingen wünsche ich mir ja bei der Unionsfraktion wirklich von Herzen, dass die alle deutlich weniger arbeiten würden. Das wird uns ja allen helfen. Ja, aber man merkt einfach, Carsten Linnemann hat verstanden, der Mensch ist auch nichts anderes als eine überbezahlte Maschine, die ranklotzen muss.
Ja, aber das sind diese Talking Points, die vorbereitet worden sind, die wir heute wiedersehen. Und was ich so analysiere ist, es werden gerade von der Union und besonders von Friedrich Merz immer so Kernprobleme identifiziert und auch markiert, wo es dann heißt, das ist der springende Punkt von allem. Das ist des Pudels Kern. Und wenn das angegangen wird, dann wird alles gut. Das ist unser Hauptproblem. Und das wird immer in so einer Art Generalverdacht gegenüber bestimmten Gruppen geäußert. Da wird auf den Bürgergeldempfängerinnen und Empfängern rumgehackt. Jetzt ist das weitgehend abgeräumt. Und jetzt kommen auf einmal die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dran. Und da wird jetzt die Peitsche ausgepackt und vor allen Dingen, soldat.
Ja, und vor allen Dingen die entscheidende Gegenfrage, die man Carsten Linnemann und Friedrich Merz und diesen ganzen Schwadronierern mal stellen kann, ist, wo sollen denn die ganzen Leute, die hier in Köln bei Ford keinen Arbeitsplatz mehr haben, die bei RTL entlassen worden sind, wo dürfen die denn nächste Woche ihre 40-Stunden-Woche anfangen?
Ja, sehr schlaue Frage, die eigentlich wirklich originär von der Politik zu beantworten wäre.
Genau, es geht ja im Moment um ganz starken Arbeitsplatzabbau. Da stellt sich gar nicht die Frage, ob die Leute 2 Stunden mehr arbeiten, sondern ob die überhaupt noch einen Arbeitsplatz haben. Und da gibt's ja inzwischen sogar schon große Kritik aus der Wirtschaft gegenüber Katharina Reiche, die ja ihr Ministerium auch eher, sagen wir mal, wie ein Monarchenpalast führt, nämlich gerne alles nach ihrer Nase und wie sie braucht. Fachpersonal braucht sie nicht, weil sie sowieso alles besser weiß. Und wir sehen eigentlich die eigentlichen deutlichen Leistungsschwächen im Moment vor allen Dingen bei der Union.
Ja, du hast natürlich in Deutschland diese Diskrepanz, dass du einerseits einen Fachkräftemangel hast, andererseits, wie du es auch schon beschrieben hast, geht Arbeit verloren. Das ist eine komplexe Situation, der man sich nicht so unterkomplex nähern kann, wie das hier teilweise gemacht wird. Aber vielleicht tun wir ja auch der Union Unrecht. Hören wir uns mal unseren Bundeskanzler Friedrich Merz an, was er jetzt übrigens schon mehrfach in fast wortgleicher Art und Weise geäußert hat und jetzt auch jüngst wieder bei einem Neujahrsempfang der Industrie- und Handelskammer Halle Dessau, wo er vor Unternehmern und Wirtschaftsvertretern gesprochen hat.
Die Arbeitskosten in unserem Land sind einfach zu hoch. Und wir müssen von diesem hohen Niveau runter. Und eine der besten Möglichkeiten, die Arbeitskosten zu senken, ist, dass wir in der vorgegebenen Zeit uns alle gegenseitig versprechen, dass wir insgesamt wieder durch mehr Arbeit, durch mehr Leistung eine höhere volkswirtschaftliche Leistung in Deutschland erbringen. Meine Damen und Herren, die Deutschen, ich weiß, wie anfällig für Missverständnisse solche Formulierungen sind, deswegen sage ich es hier sehr klar. Es gibt Millionen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in ihren Betrieben, in den Krankenhäusern, bei der Polizei, bei der Bundeswehr, in den Pflegeeinrichtungen, in vielen Unternehmen, die sehr viel arbeiten und auch sehr viele Überstunden machen. Aber insgesamt ist die Arbeitsleistung unserer Volkswirtschaft nicht hoch genug. Um es noch deutlicher zu sagen, mit Work-Life-Balance und 4-Tage-Woche lässt sich der Wohlstand unseres Landes, den wir heute haben, in Zukunft nicht erhalten. Und deswegen müssen wir mehr arbeiten.
Das war wie so ein klassischer Merz. Da baut er erst so auf, ja, es gibt ja viele Leute, die viel arbeiten. Das muss man ja unbedingt sagen, dass das nicht missverstanden wird, was ich hier erzähle. Aber Freunde, insgesamt ist das immer noch viel zu wenig. Was soll das? Was soll
das? Ja, und das ist vor allen Dingen auch ökonomischer Schrott, den er da erzählt. Also ganz wesentlicher Punkt. Wenn die Arbeitskosten zu hoch sind in Deutschland, dann wird die Wirtschaft nicht Folgendes tun. Sie wird dann nicht die Arbeitskosten durch noch mehr Stunden erhöhen, sondern sie wird sich im ersten Schritt um Automatisierung, also um Senkung von Arbeitskosten an Menschen sehen. Und das, was wir, und es wird das passieren, was wir gerade auch schon erleben. Sie werden Stellenabbau betreiben, um die Arbeitskosten zu senken. Vor allen Dingen dann, wenn die Auftragslage nicht stimmt. Also das, was er gerne will, ist mit Überstunden überhaupt nicht zu leisten, sondern es wird durch die Automatisierung, durch KI, werden wir deutlich an Arbeitsplätzen verlieren. Und es wird immer öfter und eher mehr Leute geben, die nur noch für eine 4-Tage-Woche überhaupt gebraucht werden. Deswegen ist die entscheidende Frage einer sozialen Marktwirtschaft, wie gehen wir damit um? Also wie schaffen wir erstens neue Arbeitsplätze in neuen Arbeitsfeldern, wenn andere Bereiche wegfallen? Und zweitens, wie gehen wir damit um, wenn immer weniger Menschen gebraucht werden, um Dinge herzustellen oder ein Wirtschaftswachstum zu kreieren? Und das ist die entscheidende Frage. Und da hat er halt überhaupt keine Antwort drauf.
Ja, und noch ein anderer Punkt. Er geht von dieser uralten Idee aus, dass Quantität, also die Menge der Arbeit, die geleistet wird, automatisch zu einer Produktivitätssteigerung führt. Aber es kommt ja darauf an, wie effizient wird die Arbeitszeit genutzt, die da ist. Das taucht bei ihm überhaupt nicht auf in seiner sehr, sehr simplen Denkweise.
Ja, aber da kennst du leider seine eigenen Erfahrungen. Ich habe es ja schon mehrfach erklärt. Er hat ja mal über 360, 70 Tage am Stück gearbeitet, jeden Tag 5.000 Euro gekriegt und ist am Ende mit 2 Millionen Euro Steuergeldern als überbezahlter Anwalt nach Hause gegangen, weil er die WestLB nicht verkauft hat. Also für ihn funktioniert dieses Prinzip, jeden Tag arbeiten für sehr viel Geld und damit sich selbst bereichern, hat natürlich sehr, der kennt es ja gar nicht anders. Friedrich Merz ist immer voll alimentiert durchs Land gelaufen.
Ja, eigentlich ist Merz so ein wandelnder Elfenbeinturm und damit völlig ungeeignet als Bundeskanzler, weil er immer so von oben herab Dinge behauptet und du spürst ganz genau, der weiß gar nicht, wie es den Menschen so geht. Ja, und vor allem vor dem Hintergrund, er hat ja mal gesagt, so sinngemäß, Wirtschaft, das sei mindestens zur Hälfte Psychologie. Aber die Konsequenzen, die er zieht, sind ja völlig falsch, weil das motiviert doch nicht. Das kennt ja jeder aus dem Büro. Wenn der Chef morgens reinkommt und sagt, ihr faulen Schweine, ja, das ist doch scheiße hier, die Produktivität. Jetzt mal Leistung, verdammt nochmal. Das motiviert ja nicht wirklich, oder?
Nein, vor allen Dingen, weil ich, das betrifft aber im Moment leider auch alle Parteien. Da ist nicht nur die, aus meiner Sicht, die Union der Vollversager. Keine Partei erklärt im Moment im Wesentlichen, wie die Wirtschaft in Deutschland in der Zukunft aussehen wird. Wir können hier noch 2000 Jahre uns erzählen, das Verbrenner aus muss verhindert werden, das E-Auto kommt, es ist nicht aufzuhalten, die ganze Welt stellt sich drauf ein. Das heißt, die entscheidenden Fragen, wie sieht die Wirtschaft der Zukunft in Deutschland aus? Was wird hier hergestellt? Wie kann man die Bedingungen schaffen? Und vor allen Dingen, wie gehen wir mit Arbeitnehmern um? Wie sieht die soziale Marktwirtschaft im Jahr 2050 in Deutschland aus? Die wird von niemandem beantwortet. Da gibt's von niemandem Modell und da gibt's auch von niemandem konstruktive Vorschläge, außer dieses Blöde, was du gerade auch erwähnt hast von Merz, dieses Wirtschaft ist Psychologie. Wir erinnern uns alle, im Januar 2025 hat er da auch schon mal gesagt, mit Wirtschaft ist Psychologie und dann wird alles super zum Sommer. Und es wurde nicht super zum Sommer und es wird auch nicht besser in Deutschland. Und es ist schön, wenn die sich dann an diesen Tagen gegenseitig applaudieren und festhalten, die Arbeitnehmer sind alle zu faul und deswegen funktioniert das mit der Wirtschaft nicht, weil wenn die jetzt alle zwei Überstunden kloppen, dann wird Deutschland flöten. Nichts davon wird passieren, weil wir gerade in einem kompletten Transformationsprozess sind. Und wir haben einfach auch nicht die digitalen Angebote und die digitalen Dienste wie zum Beispiel Amerika. Google, Meta, all diese, sowas gibt's nicht.
Also wir haben es zu tun mit einer komplexen Situation, der sich der große BlackRocker Friedrich Merz immer wieder mit wohlfeilen Rechenbeispielen nähert.
40 Stunden in der Woche, das ist noch nicht mal ein Viertel der Wochenzeit. Wenn ich richtig rechnen kann, hat die Woche 168 Stunden. Also davon mal gerade eben ein Viertel zu arbeiten und sich das dann so aufzuteilen, wie man gerne möchte. Nicht maximal 8 Stunden am Tag, sondern 40 Stunden in der Woche. Das muss doch möglich sein, im Arbeitszeitgesetz zu ändern.
Also um hier jetzt ein bisschen Kontext zu geben, er plädiert hier für eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten. Unterm Strich bleibt aber auch hier wieder hängen, dass er das Leben der Menschen auf simple Rechenaufgaben reduziert. Ja, von wegen 40 Stunden, das sind ja nur ein Viertel. Und dabei ignoriert das natürlich, dass das Leben anders läuft, auch das Arbeitsleben. Du musst erstmal zur Arbeit hinkommen. Das dauert eine Zeit lang. Dann musst du ja noch den ganzen Alltag bewältigen, Kinder betreuen. Wenn jemand zu pflegen ist, muss der gepflegt werden. Du musst deinen Alltag auch gestalten. Du musst auch ein Familienleben führen. Und ganz verrückt, auch ab und zu mal schlafen, bei Gelegenheit noch. Also all das wird durch diese Rechenaufgabe so ein bisschen in den Hintergrund gedrängt. Die Message ist, das ganz normale Leben steht dem Wirtschaftswachstum im Weg.
Und nochmal, glaubst du, dass die Leute, die in Deutschland wirklich sagen, ich arbeite nur Teilzeit, weil ich mir mein Leben irgendwie anders organisieren möchte und deswegen ich mit dem Geld auskomme, was ich da bekomme und das funktioniert dann irgendwie für mich, dass die das Problem, das Kernproblem der deutschen Wirtschaft sind?
Natürlich nicht.
Ist das wirklich quasi die Schraube, die, wenn wir die jetzt drehen, dann wird alles gut? Für mich klingt es genauso bescheuert, wie sie uns vor der Wahl eingeredet haben, dass wenn wir an der Schraube Bürgergeld drehen, ja, dass dann alles doll wird, Milliarden eingespart werden, dann sind es hinterher 80, 90 Millionen. Es werden immer so Schrauben beschrieben, an denen man drehen müsste. Und das ausgerechnet von der Partei, die die ganze Zeit durch die Gegend rennt und von Wirtschaftskompetenz labert. Davon erzählt das, also sie sind die Partei der... Ich weiß noch, wie sie den Habeck durch den Kakao... Habeck? Wie sie den Habeck durch den Kakao gezogen haben. Und gesagt, der hat keine Ahnung von Wirtschaft. Also wenn ich mir Katharina Reiche angucke, Friedrich Merz, dann sage ich, vielleicht mochte man die Vorschläge vom Habeck nicht, aber er hat zumindest mal konstruktiv konkrete Vorschläge gemacht. Die kann man scheiße finden, aber von denen kommt ja nichts, außer die müssen mehr arbeiten.
Aber die geileren Sprüche hat der Merz und wenn er mal einen geilen Spruch gefunden hat, dann sagt er den auch immer wieder. Er hat dann so ein Merzsches Aperçu parat, dass er in einer Beschwörung des inneren Strombergs immer wieder raushaut. Und dieses Merzsche Aperçu möchte ich dir nicht vorenthalten. Es ist das hier.
Arbeit ist doch nicht eine mehr oder weniger unangenehme Unterbrechung unserer Freizeit.
Ja, das klingt für mich eher nach einem Merzschen Brechdurchfall.
Ja, und ich glaube, wenn er weiter so macht, der Merz, dann gibt es Neuwahlen und dann ist seine Kanzlerschaft nur eine unangenehme Unterbrechung des Wahlkampfs. Aber ganz ehrlich, Philipp, das ist doch das falsche Signal. Wenn du jetzt auf einmal wieder die nächste Gruppe durchs Dorf treibst, die das Land daran hindern, dass es erblüht.
Ja, und vor allen Dingen fehlen mir die konstruktiven Vorschläge. Ich hab's ja jetzt schon zweimal gesagt, aber ja, mir fehlen die konstruktiven Vorschläge.
Ja, die hat er.
Wie wollen wir es lösen?
Ja, die hat er. Die hat er. Er sieht ja, wo die Probleme liegen und wo man drehen müsste.
Wir haben in Deutschland 14,5 Tage im Durchschnitt der Beschäftigten Krankheitstage. 14,5 Tage, das sind fast 3 Wochen, in denen die Menschen in Deutschland aus Krankheitsgründen nicht arbeiten.
Ist das wirklich richtig? Ist das wirklich notwendig? Können wir uns mal darüber unterhalten, wie wir die besseren Anreize setzen, zur Beschäftigung zu gehen und nicht arbeiten zu gehen, krank zu sein?
Ja, absolut.
Anreize setzen, nicht krank zu sein. Ist das nötig, krank zu sein?
Diese ganzen Viruserkrankungen, ist es nötig? Ja, müssen Sie Ihre Kinder wirklich zur Daueransteckung in den Kindergarten schicken? Ist es nötig, dass Sie während ihrer Jahresarbeitszeit überhaupt auch mit Ihren Kindern zusammenwohnen? Weil das Risiko ist ja schon da, dass die Kinder sich auch anstecken. Also können die Kinder nicht vielleicht ganzjährig in so Heimen untergebracht werden, wo die dann untereinander ihre ganzen Viren und Bakterien austauschen können? Aber ja, also gefühlt ist der Merz auf dem Weg in die Volksrepublik China, würde ich sagen.
Ja, genau. Für Merz ist Kranksein ja so ein Fehler in der Matrix. Wer hustet, hat vielleicht einfach nicht motiviert genug geatmet. Wenn du Rückenschmerzen hast, dann glaubst du einfach immer noch nicht genug an den Standort Deutschland. Das ist Merz' Einstellung.
Und ich fände super, wenn sich sagen wir mal Mitte Februar alle Arbeitnehmer in Deutschland mal so 4 Tage krank schreiben lassen. Alle. Wobei es wird passieren, weil es Karneval, aber ja, die faulen Schweine sind ja dann wieder alle krank. Ne?
Aber mal ehrlich, was ist denn das für ein Menschenbild, Philipp? Ich meine, der Merz, der hockt wahrscheinlich zu Hause und hört von Geier Sturzflug, Bruttosozialprodukt, komplett unironisch.
Ja.
Aber Philipp, jetzt nimm mich doch mal mit. Sei doch mal Berater von Friedrich Merz im Geiste.
Oh ja.
So, und das, was er jetzt alles schon rausgehauen hat, diese ganzen verbalen Entgleisungen, ja, über die wir hier auch schon im Podcast hier und da gesprochen haben, haben dazu geführt, dass er laut dem neuesten Beliebtheitsranking der Politikerinnen und Politiker, also da gibt's ja diesen alten Fußballspruch, der passt jetzt, willst du den Merz oben sehen, musst du die Tabelle drehen. Weil er ist jetzt ja wirklich ganz unten. Also hinter in der Beliebtheit hinter ihm ist, glaube ich, nur noch Jens Spahn und Keuchhusten.
Aber Philipp Amthor mag ihn. Und Carsten Lindemann mag ihn auch. Zwei Freunde hat er. Und Markus Söder erträgt ihn.
Aber reicht das? Der muss ja mal aus dem Quark kommen und muss verstehen, dass die Art und Weise, wie er kommuniziert, einfach nicht den Spirit ins Land bringen, den er sich vorstellt.
Ich glaube ja sowieso, dass Friedrich Merz mal ein Praktikum bei den Kaulitz-Brüdern machen müsste. Dass der mal sieht, wie sieht moderner Arbeitsalltag aus. Ja, einfach mittags um 12 irgendwie noch halb besoffen ins Podcast-Studio schleppen, eine Stunde für umgerechnet 19.000 Euro für Spotify mit Belanglosigkeiten einlabern. Danach sind dann auch schon wieder Händemaniküren und andere Termine dran, dass der mal so ein bisschen merkt, wie sieht diese moderne Lebens- und Arbeitswelt überhaupt aus?
Also die Beliebtheit von Merz ist abgestürzt. Jetzt haben sie einen sehr, sehr spannenden Ansatz gewählt, wenn du mich fragst, strategisch. Sie versuchen, Menschen in die Öffentlichkeit zu pushen, die noch unsympathischer sind als Friedrich Merz, um ihn in der Referenz wieder ein wenig nach oben zu transportieren. Wie komme ich jetzt auf Gitta Connemann? Das ist die Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion.
Uns stört das Recht auf Teilzeit ohne Dialog mit dem Arbeitgeber in den Fällen, in denen es keinen Grund gibt, wie Familienarbeit, Care-Arbeit oder berufliche Fort- und Weiterbildung.
Und aus diesem sympathischen Umfeld der Wirtschafts- und Mittelstandsunion wurde jetzt ein Papier an die Öffentlichkeit gespült mit der Überschrift: Kein Rechtsanspruch auf Lifestyle-Teilzeit.
Ja. Aber ich finde auch geil, dass sie sagt, ohne Dialog mit dem Arbeitgeber. Das klingt alles so nach, du lass uns mal drüber reden, warum du faule Schwein hier nicht die 8 Wochen klopfst und stattdessen Montagmorgens beim Yoga bist.
Ja, und es greift auch genau in das, was du eben gesagt hast. Wo willst du Vollzeit herzaubern, wenn es die Angebote in der Masse gar nicht gibt?
Und ich verstehe nicht, warum die Union, ich meine, sie sind jetzt in der Koalition mit der SPD. Sie könnten das doch so wunderbar spielen, wenn die CDU sich damit beschäftigen würde, die Wirtschaft nach vorne zu bringen, die guten Argumente zu liefern, wie können wir auch in Europa, in Deutschland digitale Dienste ausbauen, was ist die Wirtschaft der Zukunft, was sind unsere Zukunftsindustrien, wo können wir Arbeitsplätze schaffen. Und gleichzeitig die SPD in die gezielte Kommunikation geht, wie sieht der Arbeitnehmer der Zukunft aus, welche Rechte hat er, wie können wir die Rechte stärken, wie schaffen wir den Dialog zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Wir haben eigentlich zwei Parteien, Parteien, die sich eigentlich gut ergänzen würden, wenn sie es schaffen würden, nicht so völlig bescheuert und amateurhaft zu kommunizieren.
Und weltfremd. Also so fernab des wirklichen Lebens. Ja, in diesem Papier, hier nochmal ein paar Formulierungen für dich. Achtung, die Solidargemeinschaft darf nicht die Work-Life-Balance von Aufstockern finanzieren. Ja. In welcher Welt ist das ein Satz, den du ernst gemeint von erwachsenen Menschen rausnimmst?
Aber es ist die gleiche Vorlage, die sie bei den Bürgergeldempfängern schon benutzt haben.
Ja.
Die gleiche Geschichte, weil auch da geht's ja jetzt wieder darum, dass sie damit argumentieren, ja, aber die haben ja dann das gleiche Anrecht auf alle sozialen Leistungen, die auch diejenigen haben, die voll arbeiten gehen. Also es wird wieder eine Ungleichheitsdebatte und eine Neiddebatte zwischen zwei Lagern geführt, die eigentlich überhaupt nicht ansteht. Es geht gerade überhaupt nicht darum, Teilzeit gegen Vollzeit auszuspielen, sondern es geht darum, wie schaffen wir überhaupt wieder soziale Gerechtigkeit herzustellen. Und ich habe es in Oberhausen gesagt und ich wiederhole es nochmal, mit der gleichen Ernsthaftigkeit, wie wir die Diskussion über die Bürgergeldempfänger geführt haben, müssen wir jetzt darüber sprechen, wie wir hohe Erben, Firmenerben zu einer solidarisch fairen Abgabe kriegen können, Vermögensteuer, all diese Themen. Aber alles, was die Union immer anzubieten hat, sind Neiddebatten unter Leuten, die am Ende des Tages im System selber nicht viel verändern können, weil sie in abhängigen Verhältnissen sind. Sei es als Bürgergeldempfänger, sei es als Arbeitnehmer. Sie sind in abhängigen Beschäftigungsverhältnissen. Sie können die Dinge da nicht verändern. Klar kann ein Bürgergeldempfänger sagen, ich will das nicht mehr, ich will jetzt arbeiten gehen, aber da muss er erstmal einen Arbeitsplatz finden. Aber ich glaube, es ist klar, was ich meine. So, und die Diskussion über die Leute, die wirklich gestalten können und wo es die Gestaltungsmöglichkeiten gibt, die wird nie geführt.
Die Zahlen sprechen ja auch völlig gegen diese ganzen Argumentationen. Hier habe ich was gefunden. Es gibt Daten, 22, 23 sind erhoben worden. Achtung, 24,7% der Vollzeitbeschäftigten im Osten Deutschlands arbeiten im Niedriglohnbereich. Das heißt also, sie arbeiten Vollzeit im Niedriglohnbereich und das ist ja auch, der Niedriglohnsektor ist politisch ja installiert und gewollt hier. Also, was ist mein persönliches Fazit? Man könnte so viel Schlaueres sagen. Man könnte zum Beispiel sagen, ein hoher Krankenstand, okay, dann müssen wir für gute Arbeitsbedingungen und für ein positives Gesamtklima sorgen. Man könnte sagen, statt Teilzeit zu verteufeln, müssen wir mal Vollzeitmöglichkeiten schaffen. Anständige Löhne muss es geben und es muss eine bessere Vereinbarkeit von Leben und Beruf geben. Und statt auf mehr Stunden zu pochen, sollte man lieber mal schauen, wie man politisch dafür sorgen kann, Produktivität und Effizienz zu steigern. Oder was hast du für?
Ja, absolut. Aber Tobi, sorry, wenn ich dich unterbreche. Wir haben jetzt 12:30. Ich müsste dann jetzt auch Feierabend machen.
Ach so, bist du in Teilzeit?
Nee, ich muss zur Vorsorge. So, das war grundlos gute Laune für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr eine Anmerkung, Feedback habt, schickt uns gerne eine E-Mail an hallo@grundlosgutelaune.de und hinterlasst auch gerne überall da eine Bewertung, wo man eine hinterlassen kann.
Und wenn ihr uns eine Sprachnachricht hinterlassen wollt, dann könnt ihr das auch tun auf www.speakpipe.com/ggl. Einfach auf diese Webseite gehen und dann könnt ihr uns was erzählen. Wie so eine Sprachnachricht halt. Wahnsinn. Philipp, aber bevor es wirklich zu Ende geht.
Ja, zu Ende. Das klingt ja aber sehr düster. Ja.
Hast du noch einen Rausschmeißer?
Absolut. Wir haben ja schon, als wir in Oberhausen waren, kurz über Steuerberater gesprochen, die das großartige Talent haben, Dinge wirklich klein zu rechnen.
Ja.
Und jetzt haben wir einen, also so wie der rechnet, das macht mir streckenweise sogar schon Angst.
Wenn Sie 100 Millionen haben, haben Sie genau zwei Probleme. Das eine ist die Erbschaftssteuer. Alle 30 Jahre, statistisch gesehen, werden Sie Ihr Vermögen übertragen auf die nächste Generation. Und dann sind nun mal 30% Erbschaftssteuer weg. Das heißt, von 100 bleiben 70 übrig, von 70 bleiben nur noch 49 übrig. Irgendwann ist Ihr ganzes Geld weg. Der zweite Problembereich ist die sogenannte Vermögensteuer. Aktuell haben wir die nicht, weil wenn die wieder eingeführt wird und Sie müssen dann jedes Jahr 1% von Ihrem Vermögen abdrücken, dann wäre sozusagen nach 100 Jahren nichts mehr übrig.
Das war die 47. Folge Grundlos Gute Laune mit Tobias Mann und Philipp Simon. Eine Produktion von Flashflow Recordings. Und jetzt Schluss mit Podcast hören. Die Arbeit ruft, ihr Lifestyle-Teilzeitler.